Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Schriftsteller Günter Grass ist in Israel zur unerwünschten Person erklärt worden. Die Regierung verhängte ein Einreiseverbot gegen den Literaturnobelpreisträger, der am vorigen Mittwoch ein israelkritisches Gedicht veröffentlicht hatte. Darin heißt es, die Atommacht Israel bedrohe den Weltfrieden, weil sie sich einen Erstschlag gegen den Iran vorbehalte. Der israelische Innenminister Yishai warf Grass vor, Hass zu schüren.
Noah Klieger hat den Holocaust überlebt. Dass ein deutscher Nobelpreisträger jetzt Israel vorwirft, den Frieden zu gefährden, entsetzt den Journalisten.
Sollte Herr Grass überhaupt nach Israel kommen wollen, glaube ich kaum, dass er hier willkommen wäre. Das heißt, mit anderen Worten habe ich gar nichts dagegen, dass er nicht kommt. Mir scheint das ganz, ganz normal. Warum soll man einen Menschen einladen, der gegen Israel hetzt?
Den israelischen Premier Netanyahu hat Grass gestern als, Zitat, Friedensstörer bezeichnet. Die Reaktion heute? Einreiseverbot für den 84-Jährigen. Er sei nunmehr auch wegen seiner Vergangenheit eine Persona non grata. Er hat einmal als junger Mann eine Nazi-Uniform getragen. Deshalb ist es klar, dass Grass in Israel nicht willkommen ist. Auch wenn die Kritik jetzt berechtigt ist, nicht alle in Israel wollen Grass pauschal verurteilen. Ich glaube, und das ist auch wichtig, dass ganz langsam das Tabu in Deutschland, Israel auch einmal kritisieren zu können, gebrochen wird. Doch einige Israelis meinen auch, dass Günter Grass nur einfach Aufmerksamkeit erregen will. Und deshalb sollte man ihn ganz einfach ignorieren.
Lange hat die israelische Regierung zum umstrittenen Gedicht geschwiegen. Doch als Günter Grass am Wochenende in einem Zeitungsinterview noch einmal den israelischen Premierminister angriff, da kam die ungewöhnlich harte Reaktion. Nicht alle in Israel können diese harte Reaktion nachvollziehen. Israel müsse Kritik dieser Art aushalten können, so einige Intellektuelle und Historiker.
Auch in Deutschland hat das Einreiseverbot die Diskussion über das Grass-Gedicht weiter angefacht. Oppositionspolitiker äußerten zwar Verständnis für die Verärgerung in Israel, werteten den Schritt aber als überzogen. Außenminister Westerwelle hatte Grass schon vorher kritisiert. Israel und den Iran moralisch auf eine Stufe zu stellen, sei nicht geistreich, sondern absurd, schrieb er in der Bild am Sonntag.
In Berlin waren die Kommentare zum Einreiseverbot für Günter Grass heute knapp, aber entschieden. Die unerwartet harte Reaktion der israelischen Regierung wurde unmissverständlich kritisiert.
Ich glaube, das ist unangemessen und wird auch dem Thema nicht gerecht. Wir brauchen eine sachliche Auseinandersetzung mit den Thesen von Günter Grass.
Grass hatte mit seinem umstrittenen israelkritischen Gedicht parteiübergreifend scharfe Proteste provoziert. Politisch einseitig und selbstgefällig hatte es geheißen. Allerdings, selbst Grass-Kritiker merken heute an.
Auf der anderen Seite halte ich es für maßlos übertrieben, diesem sogenannten Gedicht von Günter Grass so viel Beachtung zu schenken. Er gebärdet sich wie ein aufgeblasener Kulturtitan und in Wirklichkeit ist es im Grunde ein alter Mann, der die Realität leider nicht mehr zur Kenntnis nimmt.
Das Gedicht ist zum Politikum geworden. Eine Belastung der deutsch-israelischen Beziehungen wird derzeit dennoch nicht befürchtet.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Grass nicht für Deutschland steht, weder für die deutschen Schriftsteller, noch für die deutsche Bevölkerung, noch für die deutsche Regierung. Deshalb glaube ich, ist das keine Belastung für das deutsch-israelische Verhältnis.
So sieht es auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Verständnis hier allerdings für das Einreiseverbot.
Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein politisches und auch ein emotionales Signal. Ob es jetzt politisch besonders klug und souverän ist, darüber wird man streiten können.
Kein Kommentar zu der Affäre heute im Auswärtigen Amt.
Bei allem Verständnis für die Verärgerung in Israel, selbst entschiedene Grass-Kritiker halten das Einreiseverbot hier für übertrieben. Nach tagelanger massiver Kritik erhält der Schriftsteller damit jetzt auch Rückendeckung. Ungeachtet dessen bleiben sein Gedicht und seine Haltung zu Israel hoch umstritten.
Ausführlich gehen wir auf die Grass-Diskussion auch im Internet ein unter tagesschau.de. Über das iranische Atomprogramm soll Ende nächster Woche wieder verhandelt werden. Die Gespräche waren vor mehr als einem Jahr abgebrochen worden. Zur Verhandlungsrunde in Istanbul gehören die 5 Vetomächte aus dem UN-Sicherheitsrat und Deutschland. US-Präsident Obama will nach Medienberichten fordern, dass der Iran eine umstrittene unterirdische Atomanlage schließt. Es müsse sichergestellt werden, dass die Atomenergie nur friedlich genutzt werde.
Ein ziviles Atomprogramm, nichts sonst, versichert der Iran. Warum dann die Eile, fragt der Westen, es in bombensicheren Bunkern zu verstecken. Zwar wirkt das Weiße Haus zu Ostern auffallend ruhig, abgesehen vom Kirchgang der Präsidentenfamilie. Doch zuvor hat Obama offenbar Forderungen festgelegt, wonach der Iran belegen müsse, dass er keine Bombe plane und er solle die unterirdischen Anlagen räumen. Berichten zufolge baut das Pentagon zwar neue Raketen, die Bunker sprengen können, dennoch lehne es einen Angriff rundweg ab. Der einzige Konfliktbeteiligte, der ihn erwägt, ist Israel. Aber die Obama-Regierung übt großen Druck aus, es nicht zu tun. Wenn Israel Anlagen attackiert, dann ohne internationalen Rückhalt. Bisher hat es das vermieden. Gegenüber einer Delegation aus Japan hat Irans Machthaber Ahmadinejad bereits Härte für die neuen Atomgespräche angekündigt. Derweil bekräftigt Washington, auch ohne die zuletzt verlorene Spionagedrohne habe man weiterhin genügend Quellen, um zu verfolgen, ob der Iran ein militärisches Programm beginne oder nicht. Schon Obamas Vorgänger George W. Bush verlangte von Beratern, er wolle mehr Optionen haben, als entweder eine iranische Atombombe zu akzeptieren oder den Iran zu bombardieren. Doch auch die Diplomaten lieferten nie eine Lösung. Die Verhandlungen ab Ende der Woche könnten entscheidend sein, wenn sich denn noch eine finden soll.
Nächtliche Hausdurchsuchungen in Afghanistan dürfen künftig nur noch unter dem Kommando einheimischer Sicherheitskräfte stattfinden. Ein entsprechendes Abkommen mit den USA wurde heute in Kabul unterzeichnet. Bisherige Nachtrazzien unter Führung internationaler Spezialeinheiten hatten häufig zu diplomatischen Verstimmungen geführt, weil es dabei zivile Opfer gab. Zudem sehen viele Afghanen dadurch ihre Privatsphäre verletzt.
Erstmals seit 7 Jahren ist ein pakistanischer Staatschef ins Nachbarland Indien gereist. Präsident Zardari und Indiens Premierminister Singh kündigten an, die Beziehungen der Atommächte verbessern zu wollen. Das ohnehin angespannte Verhältnis der Nachbarstaaten ist seit den Terroranschlägen von Mumbai im Jahr 2008 zusätzlich belastet. Die indische Regierung macht pakistanische Extremisten für die Tat verantwortlich.
2 Tage vor dem Beginn der geplanten Waffenruhe in Syrien zeichnet sich noch kein Ende der Kämpfe ab. Die Regierung von Präsident Assad verlangt von der Opposition einen schriftlichen Gewaltverzicht. Die Aufständischen lehnen das ab, sichern aber zu, sich an den Friedensplan zu halten. Nach Angaben der Opposition sind in Syrien allein in der vergangenen Woche mindestens 1000 Menschen ums Leben gekommen.
Sie haben es geschafft, wenn auch verwundet. Verletzte Syrer in einem türkischen Flüchtlingslager, nur knapp dem syrischen Militär entkommen, jetzt versorgt und behandelt von türkischen Ärzten. Ich ging von Haus zu Haus in meinem Dorf, als eine Rakete uns traf. Mohammed Ahmad, einer von über 20.000 syrischen Flüchtlingen in der Türkei. Panzer rollen nach wie vor durch syrische Städte, 1,5 Tage vor der geplanten Waffenruhe. In den meisten Zentren des Aufstandes gegen das Regime Assad wurde heute wieder gekämpft. Weder das Regime noch die Aufständischen scheinen willens zu sein, sich nächste Woche auf eine Waffenruhe einzulassen. Auch wenn heute der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien, Kofi Annan, an Bashar al-Assad appellierte, sich an sein Versprechen zu halten. Ein Sprecher des syrischen Außenministeriums hatte nämlich heute in Damaskus bekannt gegeben, seine Regierung sei nur zu einer Waffenruhe bereit, wenn die Gegenseite sich schriftlich verpflichte, diese Waffenruhe einzuhalten. Diese antwortete postwendend, eine solche schriftliche Garantie käme nicht in Frage. Und wie zur Bestätigung gingen dort, wo es möglich war, die Menschen auf die Straßen. Wir lassen uns nicht besiegen. Die Hoffnung auf diese auch von Russland unterstützte Waffenruhe ist seit heute so gut wie verschwunden. Selbst dieser verbündete Assad scheint seinen Einfluss auf Damaskus allmählich zu verlieren.
In Nigeria ist in der Nähe einer Kirche ein tödlicher Anschlag verübt worden. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben. Der Täter zündete die Autobombe auf einer Straßenkreuzung. Augenzeugen zufolge hatten ihn Sicherheitskräfte daran gehindert, näher an die Kirche heranzufahren. Hinter dem Anschlag wird die islamische Terrorgruppe Boko Haram vermutet. Sie will die Christen aus dem islamisch geprägten Norden Nigerias vertreiben. Die Lage in Nigeria war auch ein Thema der Osterbotschaft von Papst Benedikt XVI. Er verurteilte die terroristischen Angriffe und wünschte Nigeria die Energie, eine friedliche Gesellschaft aufzubauen. Vor etwa 100.000 Menschen auf dem Petersplatz in Rom erteilte er anschließend den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.
Rosen, Lilien, Tulpen und Astern. Über 40.000 Blumen und Pflanzen schmückten den Petersplatz für das höchste Fest der Christen, das der Papst mit rund 100.000 Gläubigen, Pilgern und Touristen aus aller Welt feierte. In seiner Osterbotschaft forderte Benedikt XVI. Ein Ende des Blutvergießens in Syrien. Unverzüglich müsse der Weg der Achtung, des Dialogs und der Versöhnung eingeschlagen werden, sagte der 84-Jährige. Die internationale Gemeinschaft rief er auf, die nötige humanitäre Hilfe für die wachsende Zahl an syrischen Flüchtlingen zu gewährleisten. Scharf verurteilte Benedikt die Terroranschläge in Nigeria und verlangte Religionsfreiheit in dem westafrikanischen Land. Zur Sprache brachte er auch die Situation im Irak sowie in Israel. Der österliche Sieg ermutige das irakische Volk, keine Anstrengung zu scheuen, um auf dem Weg der Stabilität und der Entwicklung voranzuschreiten. Im Heiligen Land mögen Israeliten und Palästinenser mutig den Friedensprozess wieder aufnehmen. Im Anschluss spendete Benedikt den Segen Urbi et Orbi und übermittelte Ostergrüße in 65 Sprachen, auch auf Deutsch.
Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch.
Die katholischen Bischöfe in Deutschland haben in ihren Osterpredigten zu mehr Solidarität und Gottvertrauen aufgerufen. Erzbischof Zollitsch forderte eine menschenfreundliche Gesellschaft. Es müsse nachdenklich stimmen, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, wenn manche im Schutz der Anonymität die Meinungsfreiheit im Internet als Freibrief für Diffamierung und Hetze verstünden. Auch der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, hat die Anonymität im Internet kritisiert. Sie verlocke dazu, Hemmungen aufzugeben und destruktivem Potenzial freien Lauf zu lassen. Es komme zu raschen Schuldzuweisungen und Entrüstungsfeuer, sagte er in seiner Osterbotschaft. Schneider forderte, dass insbesondere Politiker die Interessen der Kleinen und Schwachen im Blick behalten müssten. Mit dem traditionellen Osterreiten begingen die katholischen Sorben in der Lausitz das Osterfest. Auf geschmückten Pferden zogen 1500 Reiter in Frack und Zylinder von ihren Heimatkirchen aus zum nächsten Dorf, um die Botschaft von der Auferstehung Jesu zu verkünden. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts fanden die ersten Reiterprozessionen statt.
In Brüssel streiken die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs. Hintergrund ist der gewaltsame Tod eines Busfahrers. Seine Kollegen fordern mehr Sicherheit in Bussen und Bahnen. Sie wollen ihren Ausstand zunächst fortsetzen. Der Busfahrer wollte gestern einen Verkehrsunfall dokumentieren. Dabei griff ihn einer der Unfallbeteiligten an und verletzte ihn tödlich. Der mutmaßliche Täter war möglicherweise betrunken. In der Fußball-Bundesliga nimmt der FC Schalke 04 als Tabellendritter Kurs auf die direkte Champions-League-Teilnahme. Die Königsblauen besiegten Hannover 96 mit 3:0. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich der Hamburger SV und Bayer Leverkusen 1:1. Mladen Petric hatte die Gastgeber mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung gebracht. André Schürrle erzielte den Ausgleich. Die Tabelle: Dortmund weiter an der Spitze, München 3 Punkte dahinter, Schalke festigt Rang 3, dann Mönchengladbach, Stuttgart und Leverkusen. In der zweiten Hälfte beginnen die Abstiegssorgen mit Mainz auf Platz 11. Stark gefährdet am Tabellenende Köln, Berlin und Schlusslicht Kaiserslautern, das kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt hat.
In Bayern haben viele Menschen in diesem Jahr weiße Ostern erlebt. Hier im Allgäu mussten heute Morgen Autos und Straßen vom Schnee befreit werden. Behinderungen gab es durch den Wintereinbruch im Feiertagsverkehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Ostermontag, den 9. April.
Das umfangreiche Tiefdruckgebiet über Island schickt uns einen Ausläufer, der von Westen mildere Luft- und Regenwolken heranlenkt. Auch in den folgenden Tagen geht es unter Tiefdruckeinfluss unbeständig weiter. Heute Nacht ist es in der Südosthälfte teils wolkig, teils klar. Von Westen breiten sich neue Wolken aus und es beginnt zu regnen. Vor allem im Bergland verwandelt sich der Regen in Schnee. Von Brandenburg bis nach Bayern beginnt der Tag noch mit Sonne, sonst ist es vielerorts wolkenverhangen und regnerisch. Später erreicht der Regen auch die östlichen Landesteile. Dabei fällt im Bergland zunächst Schnee. Der Wind weht mäßig, im Norden und Westen auch frisch mit starken Böen. Auf den Bergen stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen. Heute Nacht in der Osthälfte verbreitet frostig, im Westen 4 bis 6 Grad plus. Morgen reichen die Temperaturen von 5 Grad im Vogtland bis 13 Grad im Breisgau. Am Dienstag wird es deutlich milder, das Wetter bleibt allerdings wechselhaft. Mittwoch und Donnerstag ebenfalls unbeständiges Wetter, dabei gehen die Temperaturen wieder etwas zurück.
Um 23.15 Uhr kommen die Tagesthemen. Tom Buro wird mit dem ehemaligen israelischen Botschafter in Deutschland, Avi Primor, über das Einreiseverbot für Günter Grass sprechen. Und Sie sehen ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.